HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Es könnte die größte Verfassungsänderung der russischen Geschichte werden.
Die neue Verfassung schreibt viele soziale Erleichterungen fest, etwa regelmäßige Rentenanpassungen.
Die Opposition sieht in diesem Schachzug aber vor allem das Streben Putins, weiter an der Macht zu bleiben.
Es ist wie beim Schachspielen, es ist ein Zug, aber das Ziel ist klar, der Nachfolger von Wladimir Putin wird Wladimir Putin heißen.
Wladimir Putin steht vor dem Schlüsselproblem wie jede autoritäre Regierung. Man will nicht abtreten, aber man kann auch nicht bleiben. Putin aber ist ein Konservativer, dessen Hauptaufgabe es ist, das System zu bewahren und nicht auseinanderfallen zu lassen.
Ich werde zur Abstimmung gehen, weil nur eine starke Führung gerade jetzt den Menschen helfen kann.
Er muss dafür sorgen, dass die jetzige Machtelite, all die Leute um ihn herum, auch nach 2024 sicher sind. Dass sie möglichst nichts von ihrem Reichtum verlieren. Die neue Verfassung wird Putins Doktrin spiegeln, etwa seinen Isolationismus, russisches Recht über dem Internationalen oder seine Absage an das Prinzip der Gewaltenteilung, an die Unabhängigkeit der Gerichte, an all das, was im Westen zum Fundament eines modernen Staats gehört.
Ja, Wladimir Putin kann nach jetzigem Stand nur noch bis 2024 im Amt bleiben. Dann müsste er laut russischer Verfassung abtreten. Nun schickt er sich an, diese Verfassung zu ändern. Nur in kleinem Rahmen, sodass kein aufwendiges Referendum, sondern nur eine Abstimmung darüber nötig ist. Zur Wahl steht ein ganzes Paket von Änderungen. Der Schutz der Familie zum Beispiel, die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau und der Glaube an Gott sollen festgeschrieben werden. Und eben eine mögliche Verlängerung der Amtszeit Putins bis zum Jahr 2036. Tatsächlich hat sich Putin eine Machtposition verschafft, die eine Zukunft ohne ihn fast unmöglich erscheinen lässt. Das System Putin ist fest verankert. Es wird wohl auch dafür sorgen, dass die Verfassungsänderung angenommen wird. Aber wie zufrieden ist das Volk? Und was ist mit der Opposition? Putin forever, Muskelspiele in Russland, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Eigentlich hätte die Abstimmung über die Verfassungsänderungen schon im April erfolgen sollen, aber da kam Corona dazwischen. Putins Management der Krise kommt beim Volk nicht besonders gut an. Deshalb erhofft er sich nun, dass nach der großen Militärparade mit der frischen Erinnerung an Russlands Stärke 75 Jahre nach dem Sieg über Nazi-Deutschland ein guter Zeitpunkt für die Verfassungsänderung ist. Und Putin hat die Gelegenheit genutzt. Zu Ehren der russischen Streitkräfte und anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges im großen Vaterländischen Krieg ist bei Moskau eine neue gigantische Armeekathedrale errichtet worden. Diese Kathedrale der Auferstehung Christi hat Putin am Montag besucht und wurde dort vom Patriarchen Höchst selbst mit reichlich Lob überschüttet. Schließlich soll ja auch der Glaube an Gott in die Verfassung. Christina Nagel berichtet.
Was für ein Auftakt in die wohl wichtigsten Wochen des Kreml in diesem Jahr. Die goldenen Türme der neuen mächtigen Armeekathedrale vor den Toren Moskaus erstrahlen in der Sonne. Hunderte Soldaten in Paradeuniformen stehen Spalier. Kein Wölkchen trübt den Himmel, das Fernsehen überträgt live. Es ist kein geringerer als Patriarch Kirill, der als erster das Wort ergreift und den Ton setzt. Er würdigt den Mut, die Entschlossenheit und die Treue des Präsidenten und Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Wladimir Putin, und dankt für all dessen Mühen. Wir als Gläubige beten für ihre Gesundheit und darum, dass der Herr sie stärkt, ihnen geistige und körperliche Kraft gibt, damit sie ihren verantwortungsvollen Dienst an unserem Volk fortsetzen. Ein aufopferungsvoller Dienst, der vor 20 Jahren begann, wie das staatsnahe Fernsehen in Dauerschleife mit Ausschnitten aus einer Dokumentation belegt, in der Putin selbst ausführlich Auskunft gibt über das, was heute wichtig ist und damals wichtig war. Wenn jemand in den Staatsdienst geht, dann geht er dorthin, um dem Staat zu dienen. Und was ist der Staat? In erster Linie die Menschen. Und so sind es auch die einfachen Leute, die zwischen den Nachrichten in kurzen Spots immer wieder zu Wort kommen, die erklären, warum sie am 1. Juli bei der Volksabstimmung für die Verfassungsänderungen stimmen werden und so auch den Weg frei machen für zwei weitere Amtszeiten von Wladimir Putin. Weil ich Stabilität in unserem Land haben will, weil weder ich noch meine Kinder und Enkel so wie in den 90er Jahren leben wollen. Ein Satz, der für viele Russen von enormer Bedeutung ist. Und wenn es einen gibt, der für das Ende der chaotischen 90er Jahre, für Aufschwung und Stabilität steht, dann ist es Wladimir Putin, der dem Land zudem noch seine Werte und seinen Stolz zurückgegeben habe, auf die Geschichte, die Kirche und auf das Militär. Und auch das wird in diesen Tagen noch einmal mit viel Pathos und Prunk unterstrichen. Mit der Eröffnung der großen Armeekathedrale, dem Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkrieges und die erste große Siegesparade vor 75 Jahren auf dem Roten Platz. Für uns Bürger Russlands ist die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, an alle, die gekämpft haben und die gestorben sind, die um den Sieg gerungen haben, absolut heilig. Sie ist immer da, sie gibt uns Kraft, unserem Land zu dienen. Putin selbst scheint dazu bereit zu sein. Zumindest schließt er, sollte sich eine Mehrheit für die Verfassungsreform aussprechen, eine erneute Kandidatur nicht aus. Auf jeden Fall, so der Präsident, gelte es erst einmal, weiter zu arbeiten, statt einen Nachfolger zu suchen.
Die große Militärparade, die große Kathedrale und die große Verfassungsänderung. Man könnte das schon fast als Putin-Festspiele bezeichnen, was da gerade in Russland abläuft. Marta Wilczynski ist Korrespondentin im Studio Moskau. Frau Wilczynski, wie hat sich die Stimmung in den letzten Wochen auf das Referendum hin denn so entwickelt? Wie kommt diese Abstimmung, die jetzt ansteht, an bei den Menschen?
Naja, man muss da tatsächlich ein bisschen trennen. Also tatsächlich hat sich die Stimmung in den letzten Wochen verbessert. Das hat aber auch zu einem Großteil mit den Lockerungen zu tun, die wir jetzt hier in Moskau, aber auch in anderen russischen Städten hätten. Also in Moskau zum Beispiel haben die Leute mehr als zehn Wochen in einem Lockdown gesessen. Und als dann der Termin, also der gestrige Termin der Parade verkündet wurde, kamen dann auch ganz plötzlich, ganz schnell weitere Lockerungen. Und das war den Leuten auch irgendwie klar, weil natürlich ist es schwer zu vermitteln, dass man eine große Parade macht mit 14.000 Militärs auf dem Roten Platz, die dann in Reih und Glied marschieren und die Leute sollen zu Hause sitzen. Das heißt, es war absehbar, aber die Leute schauen da auch ein bisschen zynisch drauf, weil man irgendwie sagt, ja super, also das heißt, wir haben dann in der einen Woche die Parade, in der nächsten Woche die Abstimmung und danach gehen wir wieder in den Lockdown, weil die Infektionszahlen angestiegen sind. Also man ist da zwiegespalten, aber wenn man jetzt gerade durch Moskau läuft, merkt man, dass die Leute einfach froh sind, so ein Stück Normalität wieder zurückzuhaben.
Diese Parade als Stück Normalität, das ist nachvollziehbar, aber grundsätzlich haben wir natürlich hier ein ganz anderes Verhältnis zu Militärparaden. Woher kommt diese große Begeisterung für das Militärische?
Also das stimmt natürlich, aus deutscher Perspektive ist das manchmal schwer nachvollziehbar, dass dann hier gerade in Moskau die Panzer durch die Innenstadt rollen und die Menschen am Straßenrand stehen und Hurra schreien. Also ich habe das jetzt auch ein paar Mal beobachtet und es ist jetzt nicht so, dass die Leute da stehen und denken, toll Panzer, toll Krieg, sondern es ist eher diese Begeisterung für diese Technik, dass das nun mal imposante technische Geräte sind, die in Russland hergestellt wurden und irgendwie eine gewisse Ausstrahlungskraft haben. Aber gleichzeitig ist es natürlich, und da kommt dann doch wieder dieses Kriegerische mit rein, dass es natürlich so die Größe des russischen Staates, der Stärke in der Welt symbolisiert. Und da ist man schon irgendwie stolz drauf. Gleichzeitig, das muss man auch sagen, hängt mit dieser Parade auch das Gedenken an die Vorfahren zusammen, die in der Roten Armee gekämpft haben oder im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Und das ist hier in Russland wirklich sehr, sehr wichtig. Und normalerweise, wenn wir jetzt Corona nicht hätten, dann hätte es zusätzlich zur Parade noch zahlreiche Gedenkveranstaltungen gegeben, die viel persönlicher gewesen wären. Also ja, diese Begeisterung fürs Militärische ist einerseits da, aber andererseits ist es auch nur ein Bruchteil dieses ganzen Weltkriegsgedenkens, was es hier gibt.
Auf jeden Fall ist es eine Erinnerung an Russlands Stärke und diesen Schwung möchte Putin ja jetzt auch mitnehmen in diese Abstimmung hinein. Er war ja lang der Führer, der für Aufschwung, Stabilität und ein Wir sind wieder wer in Russland stand. Das hat lange funktioniert. Ist das immer noch so?
Jein. Also wenn man jetzt die Leute fragt, warum sie zum Beispiel für die Verfassungsänderung stimmen, also wenn sie sagen, ja, ich gehe und stimme dafür, dann sagen auch sehr viele, ja, weil ich für Stabilität im Land bin, weil es uns doch jetzt grundsätzlich gut geht. Also viele Ältere gerade sprechen auch die 90er Jahre an, wo hier so eine Art Raubtierkapitalismus herrschte, wo vieles unsicher war und Russland auch von den anderen Großmächten eher belächelt wurde. Und jetzt ist man international wieder wer, aber auch im Land geht es den Leuten ja an sich besser als eben vor 20, 30 Jahren. Das ist das eine. Aber es ist dann tatsächlich auch, muss man sagen, dass Putins Werte dennoch sinken. Und man hat gesehen, dass er während der Corona-Krise jetzt nicht den starken Manager geben konnte. Also er hat sehr viel delegiert, sehr viel bei den Bürgermeistern, bei den Gouverneuren der Regionen gelassen. Und das ist den Leuten dann doch aufgefallen, dass er in diesem Fall zwar immer mal mit Wohltaten daherkam, irgendwie Versprechungen gemacht hat für Wirtschaftshilfen, die wieder im umgekehrten Schluss nicht unbedingt bei den Unternehmen ankamen. Also er strauchelte so ein bisschen durch die Krise und war nicht der Starke. Und auch deswegen diese Parade, das ist wieder was, wo er gut dasteht und was er eigentlich kann.
Also in der Krise konnte er nicht punkten, hat viel delegiert, wie Sie gesagt haben, ist selbst da wenig aufgetreten. Hat er das unterschätzt, dass gerade in so einem Fall ganz stark auf ihn geschaut wird?
Ich weiß gar nicht, ob er es so unterschätzt hat oder ob das einfach eine Art der Krise ist, die er nicht handeln kann. Weil gegenüber so einem globalen Virus kann man schlecht mit Stärke kommen. Also am Anfang hat das noch so ein bisschen funktioniert. Da hatte Russland ja relativ schnell auch die Grenzen geschlossen. Und das Virus war erstmal etwas, was von außen kam. Also die ersten Fälle, die hier offiziell bekannt gegeben wurden, waren entweder Ausländer oder Leute, die aus dem Ausland zurückgegeben sind. Also immer noch dieses Narrativ, hier in Russland ist es sicher, wir beschützen euch, wir kriegen das alles hin. Das hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt geklappt, nur irgendwann war klar, dass diese Ansteckungen auch hier stiegen und dass man mit, wir machen jetzt die Grenze zu und verteidigen unser Land, nicht sehr viel weiterkommt. Und das war der Moment, wo er dann an die Regionalchefs übergeben hat, weil die dann die Strategien hatten, eher mit dieser Krise klarzukommen.
Jetzt also diese Verfassungsänderung. Sie leben in Moskau. Sie bekommen mit, täglich mit, was die Bevölkerung denkt, was für die Menschen wichtig ist. Was hören Sie da? Was finden die gut an dieser Verfassungsänderung oder eben schlecht?
Naja, also natürlich sind vor allem diese sozialen Versprechen, die es dann in der neuen Verfassung geben soll, wichtig für die Leute. Also auf Deutsch übersetzt wird es einen Punkt geben, die Rente ist sicher. Und die Rente war ja wirklich ein sehr großes Thema in den vergangenen Jahren, weil die ist hier in Russland nicht sonderlich hoch. Und es hat eine Reform gegeben, wo die Leute auch nochmal massivs Geld verloren haben, dann quasi im Alter. Also dass man da jetzt wieder drauf eingeht, ist eine Sache. Dann auch, dass ein Mindestlohn festgeschrieben werden soll. Also diese sozialen Komponenten sind wichtig. Und ja, man denkt dann natürlich, okay, dann wird das so ein bisschen mit reingemogelt, dass es auch um eine, um mögliche zwei weitere Amtszeiten von Putin geht, weil man stimmt ja nicht für diese einzelnen Änderungen ab, sondern eben für das gesamte Paket von 170 Punkten. Aber tatsächlich ist auch das, was viele Leute erwähnen, naja, es ist doch gut, wenn dieser Präsident einfach bleibt, weil es gibt im Moment niemand anderen, der könnte, also ich meine, das liegt natürlich auch an dem System, dass es keine Konkurrenz gibt. Und Putin selber hat jetzt in einem großen Interview gesagt, naja, es ist doch viel wichtiger, dass wir jetzt arbeiten, anstatt jetzt schon Ausschau nach einem Nachfolger zu halten. Also das sei ja das, was viele lähmen würde, dass man anstatt nach vorne zu schauen auf konkrete Projekte immer eher guckt, wer könnte den Posten besetzen. Und so denken viele tatsächlich. So, es läuft ja irgendwie mit Putin, man muss nicht mit allem einverstanden sein, aber im Grunde ist doch auch alles stabil, also warum nicht?
Eindrücke aus Moskau von unserer Korrespondentin Marta Wilczynski. Vielen Dank. In Russland kämpft Putin also um den Machterhalt und Macht, darum dreht sich auch alles in der Fantasy-Saga Das Lied von Eis und Feuer, besser bekannt als Game of Thrones. Und deshalb haben wir Ausschnitte daraus für unsere Sendung heute gewählt. Gleich mehrere Adelshäuser kämpfen um die Alleinherrschaft über 7 Königslande. Auch die schöne, aber kaltblütige Cersei beansprucht den eisernen Thron. Sie entstammt dem Haus Lannister, dessen Wappen ein Löwe ziert. Und ihr Vater wurde gerade tot aufgefunden.
Als sie Maegors Feste verließen, hatte der Himmel ein tiefes Kobaltblau angenommen. Doch die Sterne schienen noch. Alle außer einem, dachte Cersei. Der helle Stern des Westens ist gesunken und die Nacht wird nun dunkler sein. Sie blieb an der Zugbrücke stehen, die den trockenen Burggraben überspannte, und schaute auf die Spieße hinunter. Sie würden es nicht wagen, mich bei so etwas zu belügen. Wer hat ihn gefunden?
Eine seiner Wachen, antwortete Ser Osmund. Loom. Er ist dem Ruf der Natur gefolgt und hat seine Lordschaft auf dem Abtritt entdeckt.
Nein, nein, das kann nicht sein. So sterben Löwen nicht. Die Königin verspürte eine seltsame Ruhe. Sie erinnerte sich daran, wie sie als kleines Mädchen ihren ersten Zahn verloren hatte. Es hatte nicht wehgetan, aber das Loch in ihrem Mund hatte sich eigenartig angefühlt, so dass sie nicht hatte aufhören können, mit der Zunge darin zu bohren. Jetzt ist ein Loch in der Welt, an der Stelle, wo Vater stand, und Löcher wollen gefüllt werden. Falls Tywin Lannister tatsächlich tot war, befand sich niemand mehr in Sicherheit, am allerwenigsten ihr Sohn auf seinem Thron. Wenn die Löwen fallen, treten die niederen Tiere an ihren Platz, die Schakale und die Aasgeier und die wilden Hunde. Sie würden versuchen, sie zur Seite zu drängen, wie sie es stets getan hatten. Daher musste sie rasch handeln. Dies könnte das Werk von Stannis Baratheon sein, ausgeführt von einem Handlanger. Ebenso gut mochte es das Vorspiel zu einem weiteren Angriff auf die Stadt sein. Sie hoffte es. Soll er kommen? Ich werde ihn zerschmettern, und diesmal wird er sterben. Stannis flößte ihr keine Furcht ein, ebenso wenig wie Maes Tyrell. Niemand machte ihr Angst. Sie war eine Tochter des Steins, eine Löwin.
Mehr Game of Thrones später. Putin Forever, Muskelspiele in Russland, HR2 Kultur der Tag. Das letzte Hurra rund um die Militärparade ist kaum verklungen. Da steht eben das nächste Großereignis an. Ab heute sind die Wahllokale geöffnet und es darf abgestimmt werden für oder gegen die Verfassungsreform, nicht für einzelne Punkte. Es geht, wie von offizieller Seite immer wieder betont wird, um nicht weniger als die Zukunft des Landes. Nicht nur in den staatsnahen Medien wird aktiv für eine Teilnahme an dieser Volksabstimmung geworben und für ein Ja, sondern eben auch auf den Straßen. Und es gibt für fast jeden ein Zuckerl, auch für die Rentner.
Ich bin schon lange in Rente. Die Kinder helfen natürlich, aber ich möchte nicht von ihnen abhängig sein. Dass die Rentenindexierung festgeschrieben wird, ist absolut notwendig. Mir ist das wichtig. Lange Zeit wurde vor allem damit geworben, dass in der grundlegend überarbeiteten Verfassung soziale Garantien verankert sind, ebenso wie konservative Werte, die Festschreibung der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau zum Beispiel. In den letzten Tagen vor der Öffnung der Wahllokale änderte sich der Werbetenor dann noch einmal. Auffällig oft ging es nun um Stabilität und einen starken Staat. Ich werde zur Abstimmung gehen, weil nur eine starke Führung gerade jetzt den Menschen helfen kann, mit der Krise fertig zu werden und mit der Pandemie. Wer all das garantieren kann, daran lässt das staatsnahe Fernsehen keinen Zweifel. Ebenso häufig wie die kurzen Spots, in denen mal einfache Leute, mal Prominente für die Verfassungsreform werben, wird Präsident Putin in Szene gesetzt. Denn schließlich geht es bei der Verfassungsreform auch, oder wie es seine Kritiker formulieren, in erster Linie um ihn. Die Verfassungsänderung gibt Wladimir Putin die Möglichkeit, nach 2024 für zwei weitere Amtszeiten zu kandidieren, was nach der jetzigen Verfassung nicht möglich wäre. Eine wichtige und richtige Änderung, meint Moskaus Bürgermeister Sergei Sabjanin. Schließlich sei Russland kein einfaches Land, sondern ein Land, dem nicht immer alle Nachbarn freundlich gesonnen seien und das ständig vor neuen, großen Herausforderungen stehe. Und in diesem Land hätten wir dann einen Präsidenten, der sich nicht mehr zur Wahl stellen darf. Das bedeutet politische Ungewissheit, Instabilität. Ein Argument, über das die Opposition nur den Kopf schüttelt. Dass eine Sonderregelung für einen amtierenden Präsidenten in eine Verfassung geschrieben wird, ist aus Sicht der Kreml-Kritiker keine Verfassungsreform, sondern ein Verfassungsumsturz. Insgesamt sind es offiziellen Angaben zufolge über 170 Änderungen, die die Bürger des Landes annehmen oder ablehnen können, allerdings nicht einzeln, sondern nur im Paket. Präsident Putin hat angekündigt, die geänderte Verfassung nur dann in Kraft zu setzen, wenn sich eine Mehrheit dafür ausspreche. Es ist allein der Wille der Menschen, der von grundlegender Bedeutung ist, um einen verlässlichen Rahmen zu schaffen für eine souveräne, dynamische und langfristige Entwicklung des Landes in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Angesichts einer solchen Tragweite ist eine hohe Wahlbeteiligung natürlich erwünscht. Gelockt wird deshalb mit Lotterien und tollen Preisen. Und mit Sicherheit. Um das Corona-Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, wurde der Abstimmungszeitraum erweitert. Und so kann man nicht nur am 1. Juli, dem eigentlichen arbeitsfreien Wahltag, sondern an insgesamt 7 Tagen sein Kreuzchen machen. Und zwar ab heute.
170 Änderungen in der Verfassung. Da könnte man denken, es bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Fabian Burkhardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Ring.
Herr Burkhardt, wie einschneidend sind die Änderungen? Was sind da die herausragendsten Posten?
Die Änderungen sind durchaus sehr einschneidend. Wir sprechen ja von dem größten Eingriff in die russische Verfassung seit 93. Also seit 93 wurde die erste Verfassung von Boris Jelzin verabschiedet und eben dann auch per Referendum, wie jetzt heute, dann vom Volk bestätigt. Und es gab vorher ein paar kleinere Änderungen in den vorherigen Jahren, aber jetzt ist tatsächlich der größte Eingriff, man spricht bis zu einem Drittel der Artikel insgesamt und man kann es sozusagen in mehrere Blöcke aufteilen. Es geht einmal um die Gewaltenteilung, das heißt, es werden Kompetenzen verschoben zwischen Parlament, Präsident, Regierung, aber auch den Regionen. Dann sind eben auch die sozialen Fragen sehr wichtig, die schon vorher angesprochen wurden. Also es geht hier um Mindestlohn und Rente, teilweise auch die medizinische Versorgung. Und der nächste Punkt wäre eben die staatliche Souveränität, der Schutz der staatlichen Souveränität und Integrität des Territoriums, auch die Nationalisierung der Eliten. Ja, das sind so die ganz groben Blöcke. Und dann der vierte Block, der noch relativ wichtig ist, wo ich aber argumentieren würde, dass der sehr stark von der Elite selbst, auch von Putin getrieben wird, ist der ideologische, was man sozusagen von der Verortung von nationalkonservativen Werten könnte man hier sprechen.
Mhm, aber diese Sache, dass nur die Ehe zwischen Mann und Frau anerkannt wird, solche Sachen.
Genau. Und aber ich würde insgesamt, um es nochmal zusammenfassen, tatsächlich argumentieren, dass der wichtigste Punkt einfach die Frage der Amtszeitbegrenzung ist, die jetzt eben aufgehoben wird für den amtierenden Präsidenten, also Putin selber, aber auch für Dmitri Medvedev, den vorherigen Präsidenten, weil wir hier eben wissen, dass es nicht nur in Russland, auch weltweit in präsidialen Systemen, politischen Systemen, die autoritär regiert werden, dass es hier ein großes Problem ist. Also Russland ist mit dieser Manipulation der Amtszeitbeschränkung ist hier nicht allein. Es gibt über 90 Länder wurden da gemessen oder Einheiten sozusagen in der Welt, in Afrika, in Lateinamerika. China ist auch ein Beispiel dafür und es gibt eben sehr viele Beispiele auch im postsowjetischen Raum. Also man kann argumentieren, mit dieser Aufhebung der Amtszeitbeschränkung für Putin wird Russland etwas ähnlicher wie die zentralasiatischen, sehr autoritär regierten Staaten, auch mit extrem starken Präsidenten.
Mhm. Sie sagten ja, es gibt auch jetzt schon eine Machtverschiebung da. Das ist auf jeden Fall ein Block. Das heißt, es gibt dann jetzt schon aktuell mehr Macht für Putin?
Naja, wie laut Gesetz, das Putin unterzeichnet hat, also das Verfassungsänderungsgesetz, treten die Änderungen erst in Kraft, wenn tatsächlich die Bevölkerung darüber abgestimmt hat. Aber hier streiten sich die russischen Verfassungsspezialisten, Juristen darüber, ob die Verfassungsänderungen tatsächlich schon in Kraft sind. Oder ob es tatsächlich erst die Volksabstimmung braucht, wie es im Gesetz festgeschrieben wurde.
Aber wenn zugestimmt wird, dann bedeutet das mehr Macht für Putin.
Genau, also Putin selber argumentiert, dass es sich um eine Form von Demokratisierung handelt, um eine Form von Parlamentarisierung, dass das Parlament, die untere und die obere Kammer etwas mehr Kompetenzen bekommen, zum Beispiel bei der Ernennung der Regierungen einzelner Minister. In der Summe muss man aber sagen, und hier sind sich eigentlich die meisten Beobachterinnen und Beobachter einig, dass in der Summe der Präsident deutlich stärker herauskommt, weil er zum Beispiel immer noch das Parlament auflösen kann, wenn es ihm eben nicht gefällt, was das Parlament macht oder wen das Parlament ernennt. Er hat deutlich mehr Macht über die Regierung, auch den Premierminister, über das Verfassungsgericht und auch die Richter und auch gegenüber den Regionen. Das heißt, wir sprechen von einer deutlichen mehr Zentralisierung auch in dem im russischen eh schon sehr beschnittenen Föderalismus.
Hätte Putin das unter Umständen gar nicht so machen müssen? Warum ist ihm diese Abstimmung jetzt so wichtig?
Das ist tatsächlich eine Frage, weil die eigentlich gar nicht vorgesehen war. Also in dem Prozedere wäre das überhaupt nicht nötig gewesen. Und ich denke, da gibt es mehrere Gründe, warum die Volksabstimmung sehr wichtig ist. Also er hat selber immer sehr, sehr stark darauf verwiesen, auf den Willen des Volkes. Und auch das Verfassungsgericht, das er darüber befunden hat, über dieses Verfassungsgesetz, bezieht sich eben auch auf den Willen des Volkes, der sehr, sehr entscheidend dafür sei. Also es geht einerseits um die Legitimierung, andererseits viele argumentieren auch, dass er sozusagen das Volk mit ins Boot holt und sagt, okay, ihr habt ja zugestimmt, das heißt, dann ist es eben so, ihr hängt da mit drin, egal was man jetzt von den Änderungen halten muss. Und ich denke, hier gibt es auch noch zwei andere Gründe. Es geht auch um die Elite, also er will der Elite zeigen, dass er noch über die absolute Mehrheit im Volk verfügt und dass er eben der Einzige ist, der diese Unterstützung von unten sozusagen sichern kann. Und es ist auch sehr wichtig gegenüber externen Akteuren. Es gab ja diese die Meinung von der Venedig-Kommission, die sehr kritisch eine Änderung beurteilt hat, wo es um die Geltung vom internationalen Recht geht. Und hier wird eben in Russland argumentiert, wenn das Volk darüber abstimmt, dann ist es eben der Wille des Volkes und es gibt sozusagen der Verfassungsreform nochmal Legitimität von unten.
Das heißt, das ist tatsächlich dann für die Legitimität eine ganz wichtige Sache für Putin. Wenn er denn tatsächlich 2024 nochmal antreten würde, dann wäre er 72. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das wirklich will, von seiner Persönlichkeitsstruktur her?
Also momentan sprechen wir erstmal davon, dass er sich Optionen schafft. Also er hatte erstmal die Möglichkeit, es gibt keine Garantien. Also wir können natürlich auch nicht in die Zukunft blicken, aber was wir wissen von ähnlichen politischen Systemen aus Vergleichen ist eben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass eben Präsidenten in autoritär regierten politischen Systemen, dass die eben die Macht abgeben. Und da ist ja auch so in gewissermaßen so Gefangener des eigenen Systems. Je stärker es personalisiert ist, desto mehr hängt es an ihm und auch durch die Verquickung einfach von Politik und Macht hängt auch sehr viel wirtschaftliches sozusagen Kapital an seiner Person und an der Elite, die ihn eben stützt. Also man kann einige positive und negative Effekte sozusagen für das politische System Russland ausmachen. Positiv ist tatsächlich, dass es sich über eine gewisse Zeit stabilisiert. Das heißt, es wird sozusagen alternative Eliten werden etwas eingedämmt, aber man weiß auch, dass es sehr negative Effekte hat, so eine starke Personalisierung, die Beziehung also auf einen einzelnen Leader sozusagen. Und man weiß eben, dass Personalisierung eben negative Effekte hat auf die Demokratisierung, also es wird tendenziell autoritärer, das russische System, und auch schlechter regiert. Also die Qualität der Regierung ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie eben noch stärker abnimmt.
Ja. Einschätzungen von Fabian Burkhardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dankeschön. Politische Widersacher leben gefährlich in Russland, zumindest wenn sie Wladimir Putin vom Thron stoßen wollen. Vielleicht gibt es deshalb so viele Game of Thrones-Fans in Russland. In der Serie ergeht es Andersdenkenden auch schlecht, zum Beispiel Theon Graufreuth. Er wird vom brutalen Lord Ramsay Bolton in einem Kerker gefangen gehalten. Raus lässt der Lord ihn nur, um ihn zu foltern, so wie an diesem Abend.
Draußen im Hof senkte sich die Nacht über Dreadfort. Und der Vollmond stieg über die Ostmauer der Burg. Im bleichen Licht warfen die hohen dreieckigen Zinnen ihre Schatten über den gefrorenen Boden, wie eine Reihe scharfer schwarzer Zähne. Die Luft war kalt und feucht und voller halb vergessener Gerüche. »Die Welt«, sagte sich Stinker, »so riecht die Welt.« Er wusste nicht, wie lange er unten im Verlies gewesen war, doch es musste wenigstens ein halbes Jahr gewesen sein. So lang oder noch länger. Wenn es nun 5 Jahre waren oder 10 oder sogar 20, hätte ich es gemerkt? Was ist, wenn ich da unten verrückt geworden bin und mein halbes Leben um ist? Aber nein, das war töricht. So lange konnte es nicht gewesen sein. Die Jungen waren immer noch Jungen. Hätte er 10 Jahre dort unten verbracht, wären sie längst zu erwachsenen Männern herangewachsen. Das durfte er nicht vergessen. Ich darf mich von ihm nicht in den Wahnsinn treiben lassen. Er kann mir meine Finger und meine Zehen nehmen. Er kann meine Augen ausstechen und meine Ohren abschneiden. Doch den Verstand kann er mir nur rauben, wenn ich es zulasse.
Auch Künstler haben es nicht leicht in Russland. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov wurde 2017 von der Polizei verhaftet. Der Vorwurf, er soll Fördergelder unterschlagen haben, angeblich rund 2 Millionen Euro. Dass die Buchführung bei seinem Theaterprojekt Platforma katastrophal war, das gibt Serebrennikov unumwunden zu. Aber es ist wohl auch weniger die Buchführung, die der Stein des Anstoßes war. Vielmehr ist es die Botschaft, die Serebrennikov mit seiner Theaterarbeit vermittelt. Nämlich die Botschaft, dass die Ideale der Freiheit auch in Russland in Zukunft eine Hauptrolle spielen sollen. Rund 1,5 Jahre verbrachte Serebrennikov im Hausarrest, inszenierte in dieser Zeit trotzdem den Decamerone in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Theater in Berlin, im Homeoffice sozusagen, und erwartet morgen das Urteil in einem Prozess, der international auch von Deutschland heftig kritisiert wurde. Marta Wilczynski berichtet.
Die Forderung der Staatsanwaltschaft, 6 Jahre Lagerhaft für Kirill Serebrennikov, ging wie eine Schockwelle durch die Kulturszene. In seinem Schlusswort hatte der russische Starregisseur einmal mehr seine Unschuld beteuert. Er habe nie unehrlich gehandelt, sagte er am Montag vor Gericht und bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn und sein Team als absurd. Auch Alexei Malabrotsky, mitangeklagter Mitarbeiter Serebrennikovs, zeigte sich im Interview mit dem Sender Dosht fassungslos. Ihm drohen ebenfalls bis zu 5 Jahren Haft. Ich habe das nicht erwartet. Ich war mir sicher, dass wir im Laufe des Prozesses sehr überzeugende Beweise vorlegen konnten, die belegen, dass wir an keinerlei Verbrechen beteiligt waren. Serebrennikov und seinen Mitarbeitern wird vorgeworfen, staatliche Fördergelder in Höhe von 1,6 Millionen Euro unterschlagen zu haben. Im vergangenen Jahr hatte ein vom Gericht beauftragtes Expertengutachten die Künstler entlastet. Sie sollen das Geld nicht nur, wie vorgesehen, für Theaterprojekte ausgegeben, sondern sogar aus eigener Tasche draufgezahlt haben. Zudem wies die Anklageschrift zahlreiche Mängel auf, weswegen das Gericht sie im Herbst an die Staatsanwaltschaft zurückgab und das Verfahren vorübergehend einstellte. Dass der Prozess nun wieder aufgerollt wurde, hat für den Politologen Andrei Kolesnikow ganz klare Gründe. Serebrennikov verkörpert in sich, sagen wir mal, eine liberale Linie im künstlerischen Bereich. Und liberale Linien in der Kunst stehen liberalen Linien in der Politik nahe und in der Ideologie. Und das hat irgendwem ganz und gar nicht gefallen. Mehr als 3000 Persönlichkeiten aus der russischen Kunst- und Kulturszene haben sich Anfang der Woche in einem offenen Brief an die Kulturministerin gewandt. Auch sie beschreiben den seit knapp 2 Jahren laufenden Prozess gegen Serebrennikov als ungerechtfertigt und werfen den Ermittlungsbehörden Fälschungen, Erpressung und Druckausübung auf Zeugen vor. Die Kulturministerin fordern sie auf, das Expertengutachten anzuerkennen, dass die Unschuld Serebrennikovs und seines Teams darlegt. Aus dem Ministerium hieß es allerdings, dass die Anerkennung oder Nichtanerkennung von Dokumenten sowie deren Beurteilung ausschließlich in der Zuständigkeit des Gerichts lägen. Wir hoffen, das mag ja naiv klingen, auf die Justiz, erklärte Theaterproduzent Alexei Malobrotsky nach dem Gerichtstermin am Montag. Es ist klar, wenn es keinen Freispruch für uns gibt, werden wir in Berufung gehen. Ich weiß nicht, ob das Abenteuer nun am 26. Juni zu Ende geht oder ob es nur eine weitere Etappe sein wird.
Die Causa Serebrennikov. Morgen Vormittag wird das Urteil verkündet. Wer nicht für Putin ist, der hat es schwer in Russland. Kritiker, Oppositionelle werden immer wieder wegen fadenscheiniger Vorwürfe verhaftet, verurteilt, in Lager gesteckt. Juri Rescheto, Leiter der Deutschen Welle in Moskau. Herr Rescheto, hat die Führung im Kreml solche Angst vor der freiheitsliebenden Künstlerszene, dass es zu solchen Prozessen kommt?
Ich denke schon, denn die freiheitsliebende Künstlerszene in Russland ist auch ein Lackmustest für die Stimmung in Russland. Und Kirill Serebrennikov, über den Sie ja gerade gesprochen haben, den Beitrag, ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Menschen, die zu ihm gehen, sind junge Leute, das sind die Wähler von morgen, das ist die Zukunft Russlands. Gut, das ist jetzt nicht das ganze Russland und Serebrennikov ist ja nur in Moskau sozusagen bekannt, aber er ist schon eine Symbolfigur.
Wie ist es denn generell? Wie gefährlich ist es, sich kritisch zu äußern in Russland?
Es ist überhaupt nicht gefährlich, sich kritisch zu äußern in Russland, solange Sie die Person des Präsidenten Wladimir Putin nicht ansprechen, beziehungsweise seine Familie. Das ist die rote Linie, die niemand überschreiten darf, auch kein Journalist. Und wenn das dann doch passiert, dann landet der Fall womöglich beim Gericht. Das ist ja auch schon mal passiert. Und Sie werden staunen, aber es gibt in Russland tatsächlich auch freie Presse. Es gibt die Novaya Gazeta, die äußerst kritisch ist und sehr gut berichtet. Es gibt da den Radiosender Echo Moskwy, das Echo Moskaus, der ebenfalls sehr kritisch ist. Es gibt ein paar andere regionale Zeitungen. Und vergessen Sie nicht, es gibt das Internet. Bloß das Problem ist, dass die Masse dann doch schon sehr dem Staatsfernsehen vertraut und nicht eben den unabhängigen Journalisten. Gefährlich, wie gesagt, wird das, wenn Putin angesprochen wird und wenn bestimmte Menschen aus seinem Clan, ich nenne das mal jetzt Clan, also aus seiner Umgebung, wie zum Beispiel der Rosneft, also von der russischen Staatsölgesellschaft, Herr Sechin angesprochen wird, Igor Sechin, ehemaliger Leibwächter von Putin, dann wird es brenzlig.
Auch der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist schon mehrfach verhaftet worden. Seine Antikorruptionsstiftung und seine Mitarbeiter werden als ausländische Agenten eingestuft. Das ist natürlich ein Versuch, deren Arbeit zu diskreditieren. Funktioniert das in der Öffentlichkeit?
Na, Nawalny ist in erster Linie kein Oppositionsführer, wie man den im Westen gerne sieht. Es ist einer der Oppositionellen, vielleicht der bekannteste, sowohl in Russland als auch hier im Westen. Es wird immer wieder versucht, den mundtot zu machen. Das klappt nicht. Also er darf weiterhin im Internet seine Millionenpublikum sozusagen informieren. Es ist natürlich bei Nawalny so eine Sache. Also der ist nicht unbedingt der besonders beliebte Politiker im Volk. Aber das heißt ja nicht, dass es seine Schuld ist. Also die Oppositionellen in Russland haben keine Chance, bekannt zu werden. Und selbst wenn die gut sind und auch beim Volk gut ankommen, dann brauchen sie eben dieses Volk, dann müssen sie das Volk erreichen. Das haben sie nicht. Die haben nicht die Chance dafür.
Also Nawalny, sagen Sie, ist nicht der Oppositionsführer, den wir eigentlich in ihm oft sehen. Welche Namen sind denn wichtig? Wer ist denn Oppositionsführer?
Das ist genau das Problem, was Sie ansprechen. Es gibt keinen Oppositionsführer, weil es keine geeinte Opposition in Russland gibt. Die Oppositionellen sind sehr zersplittert. Es sind viele Gruppen, Grüppchen, Parteien, Parteichen und so weiter, Vereine. Das ist aber auch nicht unbedingt deren Problem, sondern sie werden im Keim erstickt. Sie haben keine Chance, bekannt zu werden. Sie haben keine Chance, sich zu vereinigen. Und das hat ja bei der letzten Wahl nochmal gezeigt. Es gibt ein paar Namen, die natürlich auch bekannt sind, vor allem in den Großstädten, wie Ilja Jaschin zum Beispiel, der insbesondere bei den letzten Parlamentswahlen in das Moskauer Stadtparlament hervorgetreten ist. Eben den Nawalny natürlich, der ist schon bekannt, und ein paar andere. Und es gibt natürlich die Partei Jabloko, noch aus den 90er Jahren. Grigori Jawlinski ist den Russen ein Begriff noch aus den 90er Jahren, die wirklich auch sehr offen, sehr kritisch ins Gefecht geht mit den Behörden. Aber die haben eben auch keine Chance, hochzukommen oder groß zu kommen oder in die Staatsduma zum Beispiel zu gelangen.
Und da müssen wir ja sowieso auch unterscheiden, eben zwischen Menschen, also Oppositionellen, die in der Duma aktiv sind und außerhalb. Wer ist es innerhalb der Duma?
Naja, innerhalb der Duma gibt es die sogenannte Systemopposition, so wird die Opposition genannt, die zwar durchaus kritisch ist und auch bestimmte gesetzgeberischen Initiativen torpedieren kann, aber wie gesagt, niemals Wladimir Putin gefährlich wird. Und da sind drei große Parteien. Das ist einmal die Partei der Kommunisten von Zyuganov, auch aus den 90er Jahren, noch ein Urgestein. Das ist die Partei von Wladimir Zhirinovsky, da sind die Radikalen. Und das ist die Partei Gerechtes Russland, farblos, grau, kaum auffällig. Die sind nicht wirklich die Gefahr. Also das ist in der Duma, da Opposition gibt, das wird ja immer wieder gesagt, wir haben die Opposition. Was wollt ihr? Also, Aber das ist nicht wirklich die Opposition, die gefährlich werden kann. Und das ist die Opposition, die niemals zu Protesten aufrufen wird. Auch das ist sehr wichtig. Und deswegen ist der Name Nawalny so wichtig, weil das der Einzige ist, der zu Straßenprotesten vor allem die jungen Leute immer wieder aufruft.
Also wirklich gefährlich für Putin ist die Opposition außerhalb. Was haben wir da in den letzten Monaten? Ist da etwas auch durch Corona nochmal aktiv geworden?
Naja, durch Corona ist der allgemeine Lebensstandard in Russland gesunken, wie überall auf der Welt. Und natürlich ist die Stimmung auch schlechter geworden. Die Umfragewerte von Wladimir Putin sind gesunken, noch weiter gesunken. Aber die Opposition hat genauso wie überall auf der Welt eben nicht besonders viel politisch agieren können, weil natürlich in Moskau, insbesondere in Moskau, ein ganz strenges Lockdown war. Und die Menschen nicht mal auf die Straße durften. Trotzdem wird natürlich die Politik Putins kritisiert, insbesondere seine Wirtschaftspolitik. Das, was wir in Deutschland erleben mit der Unterstützung der Wirtschaft, der Mittelbetriebe, der Kleinunternehmen und der Künstlerszene, das gibt es alles nicht in Russland. Und das wird natürlich jetzt immer insofern wichtiger, als eben dieses Referendum kommt oder diese Befragung zu der Verfassungsänderung.
Und diese Verfassungsänderung, wird die für die Opposition weitere Einschränkungen bringen oder sieht da der ein oder andere doch auch, dass es vielleicht positive Auswirkungen haben könnte?
Na, es kann keine positiven Auswirkungen haben, weil das eigentliche Ziel der Verfassungsänderung die Verlängerung der Macht Wladimir Putins ist, auch wenn das den Russen so nicht gesagt wird. Es gibt ja wunderbare Ansätze in dieser Verfassungsänderung, die nicht in der Verfassung verankert werden müssen. Tierschutz, Arbeitsschutz, sonst was für ein Schutz. All das wird jetzt in der Verfassung nochmal sozusagen festgelegt. Aber das eigentlich Wesentliche, darüber wird nicht gesprochen. Die Opposition wird dadurch keine besseren Chancen haben. Das Parlament wird dadurch nicht gestärkt. Und das einzige Ziel ist wirklich die Stärkung der Macht Putins bzw. die Verlängerung seiner Macht bis 2036 womöglich.
Juri Reschetow, Leiter der Deutschen Welle in Moskau. Dankeschön. HR2 Kultur der Tag. Putin forever. Muskelspiele in Russland. Wir haben es gehört, Putin hat in der Corona-Krise an Vertrauen verloren. Mehr als eine 500.000 bestätigte Corona-Fälle gibt es ja in Russland. Und auch da passt unser Blick in die 7 Königslanden der Fantasy-Saga Game of Thrones. Dort rottet eine solche ganze Stämme aus. Die Rote Ruhr grassiert. Doch Daenerys aus dem Adelshaus der Targaryen, Herrin von 3 feuerspeienden Drachen, will ihrem Volk helfen.
Der Gestank des Lagers war so abscheulich, dass Dany sich zusammenreißen musste, um nicht zu würgen. Ser Baristan rümpfte die Nase und sagte, »Euer Gnaden, ihr solltet euch hier nicht aufhalten und diese üblen Ausdünstungen einatmen.« »Ich bin das Blut des Drachen«, erinnerte Dany ihn. »Habt ihr je einen Drachen mit der Ruhr gesehen?« Sie hatte schon gehungert und gefroren und Angst gelitten, aber sie war nie krank geworden. »Dennoch«, sagte der alte Ritter, »die Rote Ruhr ist das Verderben eines jeden Heeres seit dem Zeitalter der Dämmerung. Überlasst es uns, das Essen zu verteilen, euer Gnaden.« »Morgen. Jetzt bin ich hier. Ich will es mir anschauen.« Die Astapori taumelten ihnen in einer grausigen Prozession hinterher, die mit jedem Schritt länger wurde. Die Astapori hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Viele waren krank, die meisten ausgehungert, und alle waren zum Sterben verdammt. Daenerys wagte es nicht, die Tore zu öffnen und sie in die Stadt zu lassen. Sogar die Ernährung der Flüchtlinge wurde schwierig. Jeden Tag schickte sie, was sie erübrigen konnte, doch jeden Tag wurden es mehr und ihre Vorräte wurden kleiner. Es wurde auch schwieriger, Fuhrleute zu finden, welche die Wagen lenkten. Daher hatte die Königin beschlossen, die Lebensmittel heute persönlich auszuliefern. Jeder ihrer Berater hatte heftige Einwände gegen dieses Vorhaben geäußert, aber Daenerys ließ sich nicht davon abbringen. »Ich werde mich nicht von ihnen abwenden«, hatte sie stur beharrt. »Eine Königin muss das Leid ihres Volks kennen.«
Wie steht es eigentlich um das deutsch-russische Verhältnis? Kanzlerin Merkel kann Russisch, Putin spricht Deutsch. Das sind eigentlich schon mal gute Voraussetzungen für gegenseitiges Verständnis. Das schauen wir uns auch gleich genauer an. Aber zunächst erinnern wir an einen Mord im Berliner Tiergarten im letzten Herbst. Denn dieser Mord hat gezeigt, wie lang der russische Arm reicht und der Mord hat zu einer diplomatischen Krise geführt. Vor genau einer Woche hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben gegen einen Russen, der einen Georgier erschossen haben soll, in Berlin. Gudula Geuter über den sogenannten Tiergartenmord und seine Folgen.
Nach der Anklage gegen einen russischen Staatsangehörigen wegen des Mordes in Berlin im vergangenen August stellt Außenminister Maas weitere mögliche diplomatische Folgen in Aussicht.
Das ist sicherlich ein außerordentlich schwerwiegender Vorgang,
betonte der SPD-Politiker auf Dienstreise in Wien. Der Grund: Die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftragsmord durch den russischen Staat aus. In der Folge wurde der russische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt, so Maas.
Um der russischen Seite unsere Haltung noch einmal unmissverständlich darzulegen, und die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor.
Am 23. August vergangenen Jahres war der tschetschenische Georgier Tornike Kangushvili am helllichten Tag im kleinen Tiergarten in Berlin erschossen worden. In ihrer Mitteilung zur Anklage schreibt die Bundesanwaltschaft, der russische Staatsbürger Vadim K. habe sich dem arglosen Opfer von hinten mit einem Fahrrad genähert und ihm mit einer Pistole des Typs Glock 26 in den Kopf geschossen. Er sei dann gestürzt, wieder aufgestanden und habe noch zwei Schüsse auf den Kopf des Opfers abgegeben. Weil die Karlsruher Ermittler zureichende Anhaltspunkte für Staatsterrorismus sahen, hatten sie schon im Dezember die Ermittlungen übernommen. Damals gingen sie noch von russischen Stellen oder solchen der tschetschenischen Teilrepublik aus. Jetzt heißt es wörtlich, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem 18. Juli 2019 erteilten staatliche Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation dem Angeschuldigten den Auftrag, den georgischen Staatsangehörigen tschetschenischer Abstammung Tornike K. zu liquidieren. Gründe für diese Konkretisierung geben die Ermittler aktuell nicht. Im Dezember hatten sie aufgeführt, dass eine frühere russische Fahndungsmeldung in anderer Sache gegen den jetzt wieder Verdächtigten ohne erkennbare juristische Aufarbeitung gelöscht worden sei. Nicht einmal zwei Monate später habe der Mann einen Pass auf einen falschen Namen bekommen, dessen Echtheit russische Behörden später bescheinigt hätten. Für ein Schengen-Visum sei eine Firma angegeben worden, die offenbar nur in Ansätzen existierte und deren Faxnummer ins russische Außenministerium führte. Als Hintergrund für den mutmaßlichen Auftragsmord nennt die Bundesanwaltschaft nun die Gegnerschaft des späteren Opfers zum russischen Zentralstaat, zu den Regierungen der Teilrepubliken Tschetschenien und Inguschetien und zur prorussischen Regierung Georgiens. Kangushvili war nach den Erkenntnissen 2002 bis 2004 Anführer einer tschetschenischen Miliz. Die russischen Behörden werfen ihm außerdem Terrorismus vor. Der Mord hatte schon zuvor zu erheblichen diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Russland geführt. Die Bundesregierung hatte zwei russische Diplomaten mit der Begründung ausgewiesen, das Land helfe nicht ausreichend bei der Aufklärung. Russland wies daraufhin seinerseits zwei deutsche Diplomaten aus. Noch Anfang Juni antwortete das Bundesjustizministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion, zwei Rechtshilfeersuchen seien inhaltlich bisher nicht beantwortet worden. Der Angeschuldigte schweigt und so lässt auch die Anklage noch Fragen offen, etwa die nach der Motivation des mutmaßlichen Täters. Die Bundesanwaltschaft hält finanzielle Gründe ebenso für möglich wie politische.
Ausgewiesene Diplomaten und scharfe Worte. Der Tiergartenmord ist eine Angelegenheit, die entspannten deutsch-russischen Beziehungen im Wege steht. Und diese Beziehungen wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, mit Hilfe von Peer Teschendorf von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau. Schönen guten Abend, Herr Teschendorf.
Schönen guten Abend.
Welche Problematik zeigt sich denn da an diesem Fall, an diesem sogenannten Tiergartenmord?
Es zeigt, dass wir mit dem in den deutsch-russischen Beziehungen einen ganzen Weg gegangen sind, leider in die falsche Richtung. Und wie kompliziert eigentlich die Beziehungen geworden sind. Trotz aller Bemühungen, im Prinzip sie aufrechtzuerhalten, gibt es eben immer wieder Situationen, die mehr als irritieren, die schwierig sind und die eben auch Reaktionen erfordern, die einen weiteren Ausbau der Beziehungen halt im Weg stehen oder nicht möglich machen, sagen wir besser.
Sie sagen, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Welche Richtung ist das?
Na, wenn wir anschauen, welchen Weg wir genommen haben, also von der ersten Rede Putins im Bundestag 2001 bis hin zu der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, wo er doch sehr scharf den Westen kritisiert hat, ist einiges passiert in der Zeit. In der Zeit hat sich offensichtlich in Russland die Sicht verfestigt, dass man A, nicht so richtig gewollt ist oder nicht auf gleicher Augenhöhe in Europa mit ihnen gesprochen wird oder in der Welt, dass sie einen von Feinden umgeben sind, dass man sie angreift, eben mit all den Methoden, die sie jetzt auch anwenden und glauben, zum Teil eben auch berechtigt anwenden zu können. Da muss man sich halt, ja,
Als Putin 2001 im Deutschen Bundestag gesprochen hat, da hat er gesagt, Russland sei ein freundliches europäisches Land. Was hat Putin denn dafür getan, auch wirklich so wahrgenommen zu werden?
Es gab durchaus Versuche, die Gespräche über weitere Annäherung voranzubringen. Ganz am Anfang gab es sogar mal die Idee einer NATO-Mitgliedschaft, natürlich eine etwas andere NATO dann, aber immerhin, also er begann seine Präsidentschaft schon damit, diese Prozesse zu initiieren und eine Annäherung an den Westen voranzubringen. Es wurde der Petersburger Dialog gegründet, eine Plattform als regulären Austausches, die es bis heute auch noch gibt. Also es gab schon durchaus Bemühungen, aber es gab eben auch einige Entwicklungen, die dazu führten, dass Russland sich abgewendet hat, beziehungsweise eine andere Haltung gegenüber Europa oder dem westlichen Europa eingenommen hat.
Es ist ja auch immer ganz wichtig, wie sich die handelnden Personen verstehen. Ich hatte schon erwähnt, zumindest sprachlich gibt es ja kaum Hindernisse. Merkel kann Russisch, Putin Deutsch. Wie stehen denn die beiden zueinander?
Und mittlerweile anscheinend wieder ganz respektvoll. Das war zeitweilig ein bisschen anders. Der Anfang war sicherlich noch ganz gut. Dann spätestens aber auch mit dem Einsatz oder mit dem Engagement Deutschlands 2014 ein gemeinsames Sanktionsregime gegenüber Russland voranzubringen, sind natürlich die Beziehungen deutlich gesunken. Da gab es auch unschöne Gesten, dass Putin seinen Hund mitgebracht hat zu Treffen, wohl wissend, dass die Kanzlerin offensichtlich mit großen Hunden ihre Probleme hat. Mittlerweile sind die Beziehungen respektvoll. Es ist jetzt nicht so, dass sie einander offensichtlich wirklich innig mögen oder so etwas. Also es ist eine etwas andere Beziehung, als es manche andere Politiker in Deutschland hatten. Aber sie respektieren einander. Er respektiert vor allen Dingen auch die lange Amtszeit, die sie hat, das Ansehen, was sie in Europa hat, als einer der dienstältesten Staatsregierungsoberhäupter. Genau auf dieser Basis im Prinzip trifft man sich jetzt.
Die transatlantischen Beziehungen spielen für Deutschland ja immer noch die Hauptrolle, auch wenn Donald Trump da nicht unbedingt förderlich auftritt. Verändert sich da gerade was? Wird Russland wichtiger? Öffnen sich Gesprächskanäle aktuell?
Also natürlich verändert sich ein bisschen die Beziehung zu den USA, aber man muss sich da auch nichts vormachen. Die USA werden als weitaus größter oder mächtigster Staat im NATO-Verbund auf absehbare Zeit absolut elementar bleiben, um unsere Sicherheit zu garantieren. Man sieht das auch bei der hohen Solidarität, die NATO-Partner untereinander haben, wenn es um Fragen zum Beispiel des Endes des INF-Vertrages gibt und die Kritik, die dort an Russland gerichtet wurde. Da sind alle 40 NATO-Staaten inklusive Deutschland einer Meinung, bei wem die Schuld zu suchen ist. Das heißt, das wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen, aber natürlich sieht man, und das fing nicht mit Trump an, sondern schon unter Obama, sieht man natürlich, dass die USA ihren Schwerpunkt oder ihr Augenmerk nicht mehr auf Europa, sondern nach Asien legen. Und das fordert uns auf, unsere Geschicke auch ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Trump hat das jetzt noch durchaus befördert, dass man in Europa verstärkt darüber nachdenkt, wie man eigene Kapazitäten schafft, um sozusagen vor der eigenen Haustür oder im eigenen Kontinent Sicherheit zu garantieren. Das ist natürlich etwas, was nur mit Russland geht. Entsprechend hat sich da nicht viel verändert. Es gab immer die Gesprächsangebote zu Russland. Es gab immer den Versuch, mit Russland da zu Lösungen zu kommen. Allerdings hat man, glaube ich, jetzt so langsam verstanden, wo die Schwierigkeiten liegen, wo die Empfindlichkeiten von Russland liegen und versucht, jetzt langsam wieder nach Möglichkeiten zu suchen, wie man das in Einklang bringen kann mit den Grundwerten, die wir für internationale Beziehungen haben.
Kommen wir nochmal auf Putins Aussage zurück, dass Russland ein freundliches europäisches Land sei. Wir haben es ja auch gehört, auch durch Corona hat Russland natürlich wirtschaftliche Einbußen, die wirklich elementar sind. Wie sieht denn das Verhältnis zur EU aus?
Also ich glaube, zum einen glaube ich, dass er heute nicht mehr unbedingt sagen würde, es ist ein freundliches europäisches Land. Bei beiden Adjektiven, glaube ich, gibt es jetzt eine andere Wahl. Er betont jetzt eher das Eurasische an Russland. Und das sieht man durchaus auch, dass sich das niederschlägt. Wir haben auch Jugend zum Beispiel hier in Russland befragt, die sich sehen, und nur ein kleinerer Anteil, also mehr als die Hälfte, sieht sich nicht als europäisches Land. Ein größerer Anteil sieht sich eben als was anderes, was Spezielles, was Besonderes. Mit der EU als solches, das ist etwas schwierig, weil Russland nicht so richtig mit multilateralen Organisationen in der Form umgehen kann. Sie orientieren sich eher an bilateralen Beziehungen, also an den an Deutschland, an Frankreich, an Italien, als die großen Länder. Und da sind die Beziehungen auch auf wirtschaftlicher Ebene gut. Mit der EU selber haben sie ein bisschen ihre Mühen, das als einen Verhandlungspartner in dem Sinne zu sehen. Aber es gibt zwischen der EU und der EAWU ganz vorsichtige Anfänge von Vereinbarungen, von Verhandlungen zur Harmonisierung bestimmter Standards, um da eine gewisse Annäherung zwischen diesen beiden Wirtschaftsblöcken hinzubekommen.
Das freundliche europäische Land ist ja auch eine Aussage aus dem Jahr 2001, also 19 Jahre her. Peer Teschendorf über das deutsch-russische Verhältnis. Vielen Dank. Das war HR2 Kultur der Tag. Putin forever, Muskelspiele in Russland. Ob Putin tatsächlich bis 2036 regieren wird, das wissen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dazu legitimiert wird durch die Volksabstimmung, die bis zum 1. Juli läuft, ist aber hoch. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.